Wissen. Alaivia Akademie.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Attikon Verwaltersprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unsere heutige Moderatorin Katja Polowi.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zum Podcast unserer Attikon Verwaltersprechstunde vom 9. April 2025. Herzlich willkommen, Herr Wittenborn. Schön, dass Sie uns auch für unseren Podcast zur Verfügung stehen.
Ja, vielen Dank. Gerne doch.
Herr Wittenborn, wir steigen direkt ein. Wir haben ja in unserer Live-Veranstaltung schon ganz viele Fragen heute gehört. Und es sind noch ein paar Fragen übrig geblieben, die wir jetzt einfach mal beleuchten wollen. Ich würde direkt mit der ersten Frage anfangen. Wer muss dafür Sorge tragen, dass ein Grundstück so abgesichert ist, wie es gesichert werden muss, wenn es noch keine Abnahme des Gemeinschaftseigentums und der Außenanlage durch die WEG bzw. die einzelnen Eigentümer gegenüber dem Bauträger gab? Wer würde entsprechend für Sach- und oder Personenschäden dann haften, durch beispielsweise fehlende Absicherung, die WEG oder der Bauträger?
Also wenn es noch keine Abnahme gegeben hat und noch keine entsprechende Eigentumsumschreibung sicherlich gegeben hat, auch wenn die werdende Wohnungseigentümergemeinschaft möglicherweise noch gar nicht entstanden ist, dann ist das aus meiner Sicht relativ deutlich der Bauträger. Unterstellt, es hat diese Voraussetzungen allen noch nicht gegeben, dann muss der Bauträger dafür Sorge tragen, dass das WEG-Grundstück entsprechend abgesichert wird und die Verkehrssicherungspflichten eingehalten werden. Das ist nach meiner Ansicht nicht Sache der einzelnen Eigentümer oder Sache der WEG, die es ja zu diesem Zeitpunkt in der Regel zumindest noch nicht gibt.
Und das heißt, Abnahme, Nachabnahme durch die WEG ist dann auch...
Wenn der Bauträger in dem Objekt keine Arbeiten mehr durchführen muss, wenn die Arbeiten des Bauträgers abgeschlossen sind und wenn dann die Abnahme stattgefunden hat, dann wird es auf jeden Fall spätestens ab dem Zeitpunkt Sache der WEG sein, vorausgesetzt die WEG ist bis zu diesem Zeitpunkt auch schon entstanden.
Okay, vielen Dank. Zu unserem nächsten Thema. Es werden Klimageräte angebracht. Und zwar in einem Verwaltungsobjekt wurden bereits vor 3 Jahren einem Eigentümer der Bau einer Klimaanlage gestattet. Das Klimagerät wurde an der Rückseite, das Gebäude hat keine Balkone, außen am Gebäude angebracht. Nun möchte ein anderer Eigentümer ebenfalls ein Klimagerät auf seinen Balkon auf der Vorderseite anbringen, welches verschiedene andere Eigentümer mit Balkonen zur Vorderseite nicht wünschen. Ist die Gemeinschaft aufgrund der Gestattung gegenüber dem einen Eigentümer vor 3 Jahren verpflichtet, nun auch dem anderen Eigentümer den Bau zu gestatten, obwohl die bauliche Situation eine andere ist? Ist hier die Frage?
Also vom Grundsatz her sind das zwei unterschiedliche Sachverhalte. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es den Balkon, den Eigentümer, der sein Klimagerät auf der Rückseite an der Fassade montiert hat, weil es auf der rückwärtigen Fassade keine Balkone gibt. Und demgegenüber gibt es jetzt den Eigentümer, der auf der Vorderseite, an der es Balkone gibt, denn dann ein Klimagerät anbringen möchte. Und das ist aus meiner Sicht grundsätzlich ein anderer Sachverhalt, eine andere Situation, die aus Sicht der übrigen Eigentümer denn dann auch zu einer abweichenden Bewertung führen kann, sodass hier man sich nicht darauf berufen kann, dass dem Alteigentümer oder dem früheren oder dem Eigentümer in den Verkauf vor 3 Jahren schon ein Klimagerät gestattet oder genehmigt worden ist. Das wird man hier anders beurteilen, so dass sich hier auch als Wohnungseigentümergemeinschaft zu einer abschließenden anderweitigen Beurteilung kommen kann und denn dann den Antrag auch entsprechend abweisen oder zurückweisen kann, also ihm nicht entsprechen kann. Man müsste das von den Örtlichkeiten her denn dann wieder aufklären. Man müsste gucken, inwieweit dieses Klimagerät, das jetzt installiert werden soll, überhaupt sichtbar ist, auch von anderen Balkonen aus sichtbar ist, inwieweit es von der Straße aus sichtbar ist, um was für Klimageräte es sich handelt. Handelt es sich um ein Splitgerät und so weiter und so fort? Wie sind Leitungsverläufe denn dann vorzunehmen? Wie werden die Leitungen verlegt? All das ist zu klären. Ergibt sich aus dem Sachverhalt so ohne weiteres nicht, aber wären noch weitere Aspekte, die man in dem Zusammenhang mit aufklären müsste.
Vielen Dank. In unserer nächsten Frage geht es tatsächlich um eine Zaunerneuerung und hier die verschiedenen Abstimmungsmöglichkeiten. Ich lese es einmal vor, damit es auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vor Augen haben. Und zwar gibt es im Zuge einer Eigentümerversammlung einen Beschluss zu einer Zaunerneuerung. Es gab 10 Ja-Stimmen und 5 Nein-Stimmen, wonach die Hausverwaltung 2 weitere Angebote noch eingeholt hat. Ich erschließe daraus, es gab vorher nur ein Angebot und man hat darum gebeten, dass eben noch 2 weitere eingeholt werden, um einfach das den Anspruch der 3 Angebote zu erfüllen. Nach Rücksprache mit dem Verwaltungsbeirat sollte der am besten geeignete Anbieter gewählt werden. Finanziert werden sollte das Ganze über die Instandhaltungsrückstellung. Kosten vermutet man oder hat man anhand der Angebote ja gesehen, liegen bei ca. 9.000 Euro. Jetzt ist einer der Eigentümer mit diesem Beschluss nicht einverstanden und erhebt fristwährend Anfechtungsklage. Wie gehen wir damit um?
Also mit der Anfechtungsklage ist relativ einfach umzugehen aus Sicht des Verwalters. Er hat die Wohnungseigentümer darüber zu informieren, dass eine Anfechtungsklage erhoben worden ist. Wenn es dem Verwalter keine besonders große Mühe macht, empfehle ich eigentlich auch immer, die Klageschrift den übrigen Wohnungseigentümern zur Verfügung zu stellen. Der Verwalter müsste denn dann dafür sorgen, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft das Verfahren aufnimmt, entweder indem man einen Rechtsanwalt beauftragt, die WEG zu vertreten, oder wenn er denn dann der Meinung ist, das könnte die Wohnungseigentümergemeinschaft in dem amtsgerichtlichen Verfahren in der ersten Instanz selber machen, dann kann er möglicherweise auch die entsprechende Verteidigungsbereitschaft gegenüber dem Gericht anzeigen und denn dann auch eine Klageerwiderung bei Gericht einreichen. Zum Inhalt der Klageerwiderung kann man an dieser Stelle natürlich relativ wenig sagen. Das hängt dann damit zusammen, dass man erstmal wissen müsste, wie der klagende Eigentümer denn dann seine Anfechtungsklage begründet. Dafür gibt der Sachverhalt jetzt einige Anhaltspunkte, dass möglicherweise die Einholung der Angebote unzureichend gewesen sei. Das muss man denn dann aber auch aufklären. Möglicherweise hat man auch die Entscheidung dann auf den Verwalter delegiert, indem man gesagt hat, wenn weitere Angebote eingeholt sind, also hier ist die Rede von 2 weiteren Angeboten, dann möge der Verwalter bitteschön entscheiden, ob er oder welchen Anbieter er denn dann auswählt, inwieweit hier Rücksprache oder das Einvernehmen mit dem Beirat hergestellt werden soll. Das muss man anhand der konkreten Beschlussfassung denn dann beurteilen. Es könnte natürlich sein, dass das so schwammig formuliert worden ist, dass der anfechtende Eigentümer sich daran aufhängt und an der Bestimmtheit des Beschlusses Zweifel hat. Das kann man vielleicht nur vermuten, das müsste man denn dann sehen. Konkret ist es aber so, dass dann, wenn weitere Angebote eingeholt sind und der Verwalter das Recht hat, denn dann selber zu entscheiden, welchen Anbieter er wählt, dass dann der Auftrag entsprechend erteilt werden kann. Ob die Beschlussanfechtungsklage dann unterm Strich erfolgreich sein wird oder nicht, hängt sicherlich von weiteren Aspekten ab, die man aufklären müsste. Das kann ich anhand dieser Darstellung so erstmal nicht beurteilen, nicht abschließend beurteilen. Aber der Prozess müsste aufgenommen werden und die Eigentümer informiert werden. Das ist eigentlich das, was gemacht werden muss. Alles Weitere macht denn dann der Anwalt beziehungsweise derjenige, der, also wenn der Verwalter das Verfahren selber führt, der Verwalter für die WEG.
Ja. Aber bei der Summe des Angebotes, bei der Höhe der Kosten, sind Sie schon der Meinung, dass die Verwaltung den richtigen Schritt getan hat und noch 2 weitere Angebote eingeholt hat? Oder sagen Sie, das hätte gar nicht sein müssen bei dem Betrag? Wo ist die Schwelle? Was sagt?
Die Schwelle lässt sich nicht eindeutig und zweifelsfrei festlegen. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass unterhalb von 3.500 Euro sicherlich kein weiteres Angebot eingeholt werden muss. Oberhalb des Betrages von 3.500 Euro wird es nicht ganz eindeutig. Da sind die Gerichte unterschiedliche Auffassungen. Manche legen die Schwelle bei 4.000 Euro, manche bei 4.500 oder 5.000 Euro. Meines Erachtens hängt das auch immer davon ab, wie groß eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist. Für eine WEG mit 500 Einheiten ist ein Betrag von 5.000 Euro eine andere Größenordnung als für eine WEG mit 5 Einheiten. Da ist ein Betrag von 5.000 Euro schon ein relativ hoher Betrag. Deswegen muss man es davon meines Erachtens auch immer so ein bisschen abhängig machen. Ich würde grundsätzlich davon ausgehen, dass bei einer Größenordnung von 9.000 Euro auch denn dann Vergleichsangebote eingeholt werden müssen. Also mindestens wenn es ideal läuft, 3, auf jeden Fall 2 Angebote. Das hängt auch so ein bisschen immer davon ab, inwieweit es möglich ist, überhaupt diese Vergleichsangebote zu bekommen, weil es ja die Situation gibt, dass viele Dienstleister, die man denn dann anfragt und um Abgabe von Angeboten bittet, dazu gar nicht mehr bereit sind. Und da haben viele Verwalter tatsächlich die Schwierigkeit, überhaupt solche Angebote zu bekommen. Also das zweite oder vor allem auch das dritte Angebot oder gar ein viertes Angebot. Und da muss man halt schon froh sein, wenn man 2 Angebote hat. Das muss man als Verwalter idealerweise denn dann dokumentieren in seinen Unterlagen, dass man das alles auch entsprechend geklärt hat. Und wenn man es geklärt hat, wenn man versucht hat, Angebote anzubekommen und diese Angebote nicht bekommen hat, dann kann einem daraus auch kein Vorwurf gemacht werden. Und dann kann auch mit der Argumentation nur schwer der entsprechende Beschluss angefochten werden.
Ja, noch eine weitere Frage zu diesem Thema. Der Verwalter hat in dem Zusammenhang hier noch darauf hingewiesen, dass er nicht das günstigste Angebot auswählen würde. Wahrscheinlich hat an verschiedene Hintergründe, die wir jetzt nicht kennen. Das kann er ja durchaus, weil die Entscheidung erfolgt ja sowieso durch die Gemeinschaft und er kann ja darauf hinweisen, dass er selbst nicht so viel von dem günstigeren Angebot Anbieter hält.
Wenn die Wohnungseigentümer im Rahmen der Delegation der Auswahl des konkreten Anbieters den Verwalter angewiesen haben, den am besten geeigneten Anbieter zu wählen und das in dem konkreten Beschluss auch ausreichend inhaltlich bestimmt formuliert gewesen ist, dann kann der Verwalter auch sagen, ich nehme nicht den billigsten, denn der Bestgeeignete kann ja auch derjenige sein, der die Wohnungseigentümergemeinschaft über einen langen Zeitraum kennt, der die Wohnungseigentümergemeinschaft schon seit längerer Zeit betreut, der vergleichbare Arbeiten in der WEG vielleicht schon mal durchgeführt hat, der das Objekt kennt, mit dem man auch in anderen Objekten lange zusammenarbeitet, weiß, dass er zuverlässig ist, dass er schnell arbeitet. Was habe ich davon, wenn ich den billigsten Anbieter nehme, der mir aber sagt, ich arbeite erst im Frühjahr 2026, der zweitbilligste aber sagt, ich komme schon nächste Woche. Dann kann man ja auch sagen, nee, dann möchte ich lieber den zweitbilligsten nehmen, der ist nicht so viel teurer, auch wenn er etwas teurer ist, aber der arbeitet halt zügig, zuverlässig, während ich mit dem anderen noch nie zusammengearbeitet habe und da sowieso nur unter ferner Liefen rangiere der mich denn dann auch erst im nächsten Jahr bedienen will, dann ist das eine sicherlich sachgerechte Entscheidung, die der Verwalter da trifft und die denn dann auch nicht zu beanstanden ist.
Prima, vielen Dank. Ja, zum Abschluss haben wir tatsächlich auch noch eine sehr ausführliche Frage erhalten mit 2 Thesen. Ich würde es direkt einmal vorlesen, dass auch jeder im Bilde ist, der die Fragen jetzt nicht vor sich hat. Ein Absperrventil, das der Strangabsperrung eines gesamten Strangs oder Teilbereichs eines Gebäudes dient, ist Bestandteil des Gemeinschaftseigentums. Dies selbst dann, wenn es sich im Bereich des Sondereigentums befindet, da es dem gemeinschaftlichen Gebrauch aller oder einiger Wohnungseigentümer dient. Bis hierhin herrscht noch Einigkeit. Mhm. These 1. Ein Absperrventil, welches der Absperrung lediglich einer Wohneinheit dient, ist Bestandteil des Sondereigentums. Instandhaltung und Instandsetzung obliegt dem Sondereigentümer. Vorausgesetzt, dies ist in der Teilungserklärung so geregelt.
Diese These würde ich so ohne weiteres nicht teilen. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens, wenn es sich bei dem Absperrventil um Sondereigentum handeln würde, dann müsste nicht in der Teilungserklärung geregelt sein, dass die Instandhaltung, Instandsetzungslast und die Instandsetzungskosten den Sondereigentümer treffen, sondern das ergibt sich allein schon daraus, dass es sich tatsächlich um Sondereigentum handelt. Also wenn nicht die Wohnungseingangstür, sondern die Wohnzimmertür, die Schlafzimmertür, die Badezimmertür kaputt sind und bei den Türen handelt es sich ja sicherlich um Sondereigentum, dann ist das Sache des Sondereigentümers, die zu ersetzen, irgendwelche Defekte zu beheben und dafür denn dann auch die Kosten zu tragen. Das muss in der Teilungserklärung nicht geregelt werden. Es ergibt sich allein daraus, dass es sich um Sondereigentum handelt. Würde ansonsten eine solche Regelung in der Teilungserklärung fehlen, hätte das ja zur Konsequenz, so verstehe ich zumindest die These, dass dann die Kosten von der Gemeinschaft getragen werden müssten. Dass aber die Gemeinschaft meine Wohnzimmertür, meine Küchentür, meine Schlafzimmertür ersetzen muss, wenn die kaputt ist, das kann sicherlich nicht richtig sein und das wird jedem einleuchten, dass das nicht passt. Also von daher halte ich diese Voraussetzung, die hier am Schluss formuliert worden ist, dass die Instandhaltung, Instandsetzung des Sondereigentums in der Teilungserklärung geregelt sein muss, nicht für richtig. Davon abgesehen bin ich auch nicht der Meinung, dass das Absperrventil, selbst wenn dadurch nur eine Wohnungseigentumseinheit abgesperrt wird, im Sondereigentum steht. Das gilt ganz sicher schon dann nicht, wenn sich das Absperrventil noch im Bereich des Gemeinschaftseigentums befindet. Also man mag sich jetzt einfach vorstellen, dass der Absperrhahn, um den es geht, gar nicht im räumlichen Geltungsbereich der Wohnungseigentumseinheit ist, um die es geht und die mit der, was weiß ich, Wasserleitung oder Gasleitung oder Stromleitung, wie auch immer, denn dann versorgt wird, sondern dass sich diese Absperreinrichtung denn dann irgendwo im Bereich des Treppenhauses, des Kellers oder wo auch immer befindet. Mhm. Solange der räumliche, funktionale Zusammenhang zu der betreffenden Wohnungseigentumseinheit fehlt, handelt es sich bei der Absperreinrichtung meines Erachtens zwingend um Gemeinschaftseigentum. Und meines Erachtens gilt das auch, wenn es, wenn die Absperreinrichtung im Bereich der Wohnungseigentumseinheit liegt. Also die Leitung von dem, was weiß ich, versorgenden Leitungsstrang bis hin zur Absperreinrichtung, das ist sowieso alles Gemeinschaftseigentum. Und meines Erachtens zählt selbst die Absperreinrichtung selber, die sich in der Sondereigentumseinheit befindet, zum Gemeinschaftseigentum und erst ab der Absperreinrichtung danach, was in der Sondereigentumseinheit liegt. Das ist denn dann dieser Leitungsstrang, der danach kommt. Der mag zum Sondereigentum gehören, aber die Absperreinrichtung selber würde ich auch noch dem Gemeinschaftseigentum zuordnen.
Ja, vielleicht dann direkt mal zur These 2, auch wenn Sie da jetzt schon kurz drauf eingegangen sind. Schreibt die Verwaltung hier, dem entgegensteht, soweit es sich um die erste Absperrvorrichtung im räumlichen Bereich des Sondereigentums handelt, zählt diese noch zwingend zum gemeinschaftlichen Eigentum.
Das ist ja genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Und teilt derjenige, der die Frage hier eingereicht hat oder diese These formuliert hat, ja meine Ausführungen zu der ersten These, dass die Absperreinrichtung zwingend Gemeinschaftseigentum ist.
Ja. Dann vielleicht noch die letzte Frage, wie sieht's aus mit der Kostentragung? Wobei auch da nach Teilungserklärung oder grundsätzlich innerhalb der Gemeinschaft, vermutlich innerhalb der Gemeinschaft, die Kostentragung stattfindet, oder?
Also die Kostentragung für die Instandhaltung solcher Absperreinrichtungen, wenn die mal kaputt geht, da es sich meines Erachtens um Gemeinschaftseigentum handelt, sind die Kosten denn dann auch von der Gemeinschaft entsprechend zu tragen, es sei denn, die Teilungserklärung enthält bezüglich der Kostentragung, nicht der Instandhaltungsverpflichtung, sondern der Kostentragungsverpflichtung wiederum eine besondere Regelung. Und da muss man gucken, ob die Teilungserklärung dazu etwas hergibt oder nicht. Das kommt auf den konkreten Einzelfall an. Grundsätzlich, wenn es keine Regelung in der Teilungserklärung gibt, dann wären die Kosten von der Gemeinschaft zu tragen und nach dem allgemeinen Kostenverteilungsschlüssel, also in der Regel nach Miteigentumsanteilen, auf die Wohnungseigentümer zu verteilen.
Ja, wunderbar. Ganz lieben Dank, Herr Wittenborn,
für kein Problem.
Beantwortung auch der restlichen Fragen noch von unserer heutigen Veranstaltung. Schön, dass Sie da waren. Schön, dass Sie auch mit uns den Podcast gemacht haben.
Gerne.
Ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Veranstaltung und wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern frohe Ostern und Ihnen natürlich auch eine schöne Zeit.
Ja, vielen Dank.
Immer wissen, à la EWA-Akademie.